für den Einsatz, den ihr da gemacht habt, und ich werde gleich noch dafür beten. Also wir machen immer wieder diese Einsätze in den verschiedenen Gegenden, verschiedenen Gebieten, bei unseren Leuten, die da unterwegs sind, die wir ausgesandt haben. Diesmal war es in Indonesien, diesmal war es beim Daniel Bianca. Wir waren ja schon mal bei der Devi Trotlev in Tansania, das war glaube ich 3 oder 4 Jahre her, wo wir da draußen waren. Und nächstes Jahr ist geplant, dass wir dann nach Kenia gehen, zur Levin Rogers, dass wir da einen Einsatz machen. Das ist alles noch in Besprechung, da geht viel hin und her, wie das eben so ist in diesen Ländern der Dritten Welt. Da wird geplant und gemacht und verworfen und wieder hin und geschoben, wieder rumgeschoben und hin und her. Und wir hoffen doch sehr stark, dass das dann nächstes Jahr dann wirklich stattfindet, mit, dass wir dann nach Kenia mit Levin Rogers unterwegs sein können. Lieber Dietmar, lieber Holger und alle, die dabei waren, vielen herzlichen Dank für den Einsatz, den ihr da gebracht habt und was ihr da alles gearbeitet und geschafft habt. Und es war ja auch eine ganz nur Arbeit, es war ja auch noch ein bisschen Spaß dabei in dem Sinne. Also vielen herzlichen Dank und ich möchte einfach nur kurz beten. Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir diesen Einsatz dort in Indonesien machen konnten, mit all dem, was dazugehört, mit all den Finanzen, auch mit all dem persönlichen Engagement, was da mit reinspielt, mit reinkommt, mit all der Vorbereitung, mit all den Treffen, die da immer wieder stattgefunden haben, all den Überlegungen, die da waren. Und dass wir einfach so die Christen dort an dieser Uni und auch die Christen allgemein ermutigen durften und wissen durften, dass sie da und nicht alleine sind, Herr Jesus, dass wir ein Stück weit auch wirklich auch zusammengehören und dass wir mit ihnen gemeinsam unterwegs sind. Und dass wir ihnen einfach auf eine ganz praktische Art helfen konnten hier, zu leben, auch zu überleben und einfach für hilfreich für die Uni zu sein. Wir bitten dich um deinen Segen für die ganzen Christen dort in dieser Stadt, Herr Jesus, inmitten dieses muslimischen Umfeldes, das eine ganz andere Form das der Präsenz bedeutet für sie. Und wir bitten dich, dass du sie segnest, dass du die Uni segnest, dass du ihnen immer wieder Kraft gibst, die Liebe gibst, mit den Menschen umzugehen, auch für den Studenten zu helfen und zu begegnen, Herr. Wir danken dir einfach, dass du am Wirken bist. Danke dir einfach für deine Hilfe und für all deine Gnade. Und jetzt wollen wir einfach bitten auch für deine Hilfe, für dein Wort, das wir jetzt heute Morgen hören, Herr. Wir danken dir, dass wir in dieser Freiheit stehen, Herr Jesus, und dass wir dein Wort hören dürfen, Herr. Und lernen dürfen einfach auch von dir. Amen. Vielleicht kann man auch einfach diese Folie, dann diese einzige Folie da, auch an die Tafel schmeißen hier. Ja, danke schön. Es war der Neujahrstag des Jahres 1929. Da war ein Endspiel in den USA. Und es spielte das Team der Universität von Kalifornien um einen Pokal. Und in der Abwehr stand ein Mann, der hieß Roy. Aber irgendwie hat der Mann die Bedeutung des Spiels nicht ganz begriffen und ist schon ein bisschen flapsig, also ein bisschen so rumgeschlendert da in der Abwehr. Ging einfach zu lässig ran. Und wie das dann eben so ist, wenn man so lässig an die Sache rangeht, dann hat die gegnerische Mannschaft ein Tor geschossen und Roy wusste, dass ich meinte, da bin ich schuld, das muss ich auf meine Kappe nehmen. Die Leute haben sich dann gefragt, was wird der Trainer jetzt in der zweiten Halbzeit machen? Wird er den Roy nochmal aufstellen oder nimmt er ihn raus? Wird er ihn austauschen, dann auswechseln? Die zweite Halbzeit kam, die Spieler haben das Feld verlassen und sind dann in die Kabine gegangen. Und Roy, der blieb etwas abseits sitzen, in einer Ecke, hat sein Gesicht in den Händen vergraben. Er war zutiefst betrübt, zutiefst traurig. Und auch der Trainer hat sich die Frage gestellt, was mache ich jetzt mit dem Mann? Soll ich den nochmal rausschicken? Soll ich ihm nochmal eine Chance geben? Soll er nochmal weiterspielen? Und dann stand er auf und sagte, Leute, die Mannschaft, die in der ersten Halbzeit gespielt hat, die wird auch in der zweiten Halbzeit spielen. Die gleichen Leute. Und die Spieler gingen aufs Feld, und nur Roy, der saß immer noch in seiner Ecke und ist nicht aufgestanden. Und der Trainer ging dann zu Roy rüber und hat ihm gesagt, hey Roy, hast du nicht gehört? Es spielt die gleiche Mannschaft. Und Roy blickte auf und sagte, sein Gesicht war traurig und sagte, Trainer, ich kann nicht, ich habe sie ruiniert, ich habe die Uni ruiniert. Ich kann den Leuten da im Stadion jetzt nicht mehr begegnen. Ich kann denen nicht gegenübertreten. Und der Trainer legte ihm die Hand auf die Schulter und sagte: Roy, steh auf und geh hinaus. Das Spiel ist erst halb gelaufen. Und Roy ging hinaus und das Team hat schon lange nicht mehr einen Mann so rennen sehen und so kämpfen sehen wie diesen Roy in der zweiten Halbzeit. Nun, was empfinden wir bei dieser Geschichte? Was für ein Trainer, werden wir vielleicht sagen. Was für ein Trainer. Er hat dem Mann eine zweite Chance gegeben. Was für ein Gott, können wir sagen. Wir nehmen den Ball und wir laufen los und wir stolpern und wir fallen. Wir laufen in die falsche Richtung und wir schämen uns so sehr, dass wir keinen anderen Versuch mehr wagen. Wir stehen abseits und wir wollen nicht mehr weitermachen. Und Gott kommt zu uns und sagt, steh auf und mach weiter. Das Spiel ist erst halb gelaufen. Ich denke, die Erfahrung der zweiten Chance gehört mit zu den berührendsten Erfahrungen im Leben. Das ist das Thema für heute Morgen, die Gelegenheit der zweiten Chance. Können Christen, die im Dienst oder im Leben versagen, jemals wieder nützlich sein für Gott und für Menschen? Und die Frage stellt sich jetzt unabhängig davon, ob es sich jetzt um ein moralisches Versagen handelt oder ob es jetzt um ein anderes Versagen handelt, so wie das jetzt hier in dieser Lebensgeschichte hier gleich deutlich wird. Ich denke, ganz zentral steht immer im Raum die Anfrage an den Charakter. Wer bin ich? Aber es gibt Hoffnung, es gibt einen Weg zurück. Es gibt einen Weg zurück zu Gott, einen Weg zurück zu den Menschen und auch wirklich wieder zur Freude, Gott zu dienen und mit Gott unterwegs zu sein. Und das wollen wir sehen an Markus, wie er das Lächeln der Zustimmung Gottes für sein Leben und für seinen Dienst wieder erlebt hat, wieder erfahren hat. Es gibt Vergebung, es gibt Veränderung, es gibt Hoffnung bei unserem Gott. Und das ist das, was Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus Kapitel 4, Vers 11. Nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Und diese Person wollen wir heute Morgen mal ein bisschen beleuchten. Dieser Markus und diesen einfachen Satz hier, der steht, nimm Markus und bring ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Markus ist treu, Markus ist verantwortungsbewusst, er ist hilfreich für mich oder für den Apostel Paulus, für meinen Dienst, aber nicht nur jetzt für ihn so in seinem Dienst, sondern auch ganz persönlich, wenn sie miteinander unterwegs sind, er kann ihn wieder gebrauchen. Er ist ihm eine Hilfe, eine echte große Hilfe. Und Paulus ruft Markus zu sich und sagt, ich brauche dich, ich brauche ihn. Er bekam die Gelegenheit der zweiten Chance. Und so ist Markus Hoffnung für alle, für uns alle, die wir versagt haben, vielleicht auch manchmal in ganz schmerzlicher Art und Weise, in ganz besonderer Weise versagt haben. Nun, das hört sich jetzt alles so selbstverständlich an, ist es aber nicht, wenn wir wissen, was sich da zugetragen hat und was sich da alles bewegt hat und was da so alles noch für Geräusche und für Geknirsche vorhanden war. Zunächst einmal, was war denn vorgefallen? Nun, Markus kommt aus einem wohlhabenden Hause aus Jerusalem und in seinem Elternhaus, da fanden Gemeindeveranstaltungen statt, da hat man sich getroffen, da hat man zusammen gebetet, da kam dann auch Petrus dann dazu, also aus dem Gefängnis, also in diesem Hause seiner Eltern, da war was los in dem Sinne. Und so hat er auch von Anfang an mitbekommen, die ersten Anfänge, was in Jerusalem passiert ist, die Predigt von Petrus und die ganzen Bekehrungen, alles was da abging, das hat Markus alles erlebt, da war er mit dabei. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 25, dass Barnabas und Paulus Markus mitgenommen haben auf die erste Missionsreise. Und Markus war jetzt oder sollte wohl dafür sorgen, dass so drumherum, wenn sie da jetzt unterwegs waren, dass das alles stimmt, dass das alles passt. Vermutlich war er verantwortlich, so für Quartiere zu besorgen, nach danach zu schauen und vielleicht das Essen zu besorgen oder gewisse Bodendienste zu tun. Er war also so in ganz praktischer Art und Weise zu Hilfe für Barnabas und für den Apostel Paulus, Korrespondenz erledigen, ja alles Mögliche, was so an praktischen Dingen anfällt, um den beiden hier einfach zu helfen und das Leben ein bisschen zu erleichtern. Sie konnten sich ja nicht um alles kümmern. Und ich denke, das ist schon mal vielleicht ein kleiner Punkt, der wichtig ist hier zu hören, dass wir immer Menschen brauchen in der Gemeinde und in der Mission, die anderen zur Hand gehen und die anderen helfen. Als ich mich bekehrte, da war ich so voller Begeisterung, dass ich sagte, Herr, und wenn du mich dazu berufst, um Evangelisten die Koffer zu tragen, ich möchte dabei sein. Ich möchte die Koffer tragen. Und ich denke, kein Missionar und kein Visionsleiter und keine Gemeinde und kein Visionswerk kommt ohne sie aus. Menschen, die unterstützend unterwegs sind. Aber doch das Ausmaß der ganzen Last mittragen, des Dienstes mittragen, die, und das haben wir heute Morgen schon erlebt, hier alles Mögliche, das Mikro, das hier steht, der Ständer, der da ist, die Kabel sind verlegt, die Lichter sind installiert, das Auto ist entladen. Also all diese praktischen Dinge, die einfach notwendig sind, damit das Werk Gottes läuft, damit es funktioniert, damit es möglich ist. Und dann kam der Tag, an den sich der Apostel Paulus noch sehr genau erinnert. In Apostelgeschichte 13, Vers 13 heißt es, spricht der Apostel Paulus, dass Markus von ihnen abgefahren ist. Man kann das auch übersetzen, hat sie im Stich gelassen, oder er ist desertiert. Und das muss ein ganz einschneidendes Erlebnis gewesen sein für den Apostel Paulus, und werden wir gleich noch ein bisschen entfalten. Das war so markant für ihn, denn damit hängt ja vieles auch zusammen. Wer macht jetzt die ganze Arbeit? Jetzt müssen wir alles selber machen. Und Markus wird zu einer Person, an der sich zwei Gottesmänner oder ganz hart oder aneinander geraten und sich dann auch trennen. Das lesen wir in der Apostelgeschichte 15, die Verse 36 bis 40. Und da ist dann davon die Rede, dass Paulus dem Barnabas sagt, also komm, lieber Barnabas, wir gehen jetzt nochmal zurück. Wir haben jetzt, da sind einige Gemeinden entstanden in verschiedensten Gebieten, und wir wollen jetzt die Gemeinden besuchen, wir wollen jetzt die Christen dort besuchen, wir wollen einfach mal schauen, wie es ihnen geht. Es ist schon eine gewisse Zeit vergangen, wir wollen sie stärken, wir wollen einfach schauen, wie es den Leuten geht, wir wollen sie ermutigen. Ja, ich habe einfach Sehnsucht danach, wieder die Leute einfach wieder zu sehen. Und vielleicht auch hier ein kleiner Einschub. Mission, oder was Mission bedeutet, also wir haben hier Mission in einem anderen Sinne. Vielfach versteht man ja Mission, da gehen jetzt Leute raus, die machen jetzt da Pionierarbeit, die verkündigen zum ersten Mal das Evangelium irgendwo draußen. Aber Mission ist nicht nur, dass Missionare hinausgehen und das Evangelium zum ersten Mal verkündigen, sondern Mission ist auch das, was der Apostel Paulus tut und das, was viele Missionswerke auch tun, dass sie dort, wo bestehende Gemeinden sind, immer wieder auch Leute hinschicken, um sie zu ermutigen, um sie zu stärken, um sie zu lehren, um sie zu helfen, um gemeinsam mit ihnen hier unterwegs zu sein. Nun, also der Paulus und der Apostel Barnabas und der Apostel Paulus haben sich da jetzt also unterhalten. Und der Barnabas sagt, okay, das ist eine gute Idee, das finde ich super, was du da jetzt vorhast, bin einverstanden. Ich werde Markus benachrichtigen, dass wir wieder losziehen. Und Paulus sagt, nein. Nein, Markus nicht. Vers 38 heißt es, Paulus hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk, also an diesem Werk da teilgenommen hat, nicht mitgenommen werden sollte. Paulus sagt, ich werde nicht zustimmen, dass wir Markus mit auf diese Reise nehmen. Und Barnabas, das haben sie dann natürlich angefangen zu argumentieren und zu reden miteinander und zu sagen, und Barnabas sagt, hey, Paulus, versteht doch, der Markus ist jung und junge Männer machen Fehler. Das war sicherlich ein schrecklicher Fehler, was der Markus da gemacht hat. Ich denke, wir sollten ihm eine zweite Chance geben, wir sollten ihn mitnehmen, komm, lass uns den mitnehmen. Und Paulus sagt, nein, ich nehme diesen Mann nicht mit. Und Barnabas sagt, doch, wollen wir mitnehmen, ich möchte, dass der mitgeht. Zwei Männer mit unterschiedlichen Überzeugungen. Barnabas argumentiert vielleicht mehr aus dieser Perspektive des pastoralen, der seelsorgerlichen Gründen. Und Paulus argumentiert mehr von den Anforderungen her. Er weiß ja, was da draußen auf sie wartet unter Missionsarbeit. Was das bedeutet. Und sie trennen sich. Und Paulus nahm Silas mit und Barnabas nimmt Markus mit. Zwei Männer, die viel erlebt haben, die viel miteinander erlebt haben, die viel miteinander gebetet haben, die gekämpft haben, die da unterwegs waren, monatelang. Und zwei Männer trennen sich und sie konnten nicht anders. Wirklich keine zweite Chance oder wer hat recht? Bitte ergreifen wir jetzt, man ist so schnell verführt dazu, zu sagen, der Barnabas hat recht. Der Barnabas ist der Gute. Ergreifen wir nicht Partei für Barnabas. Es ist unbegründet zu sagen, Barnabas hat richtig gehandelt. Und er hat deshalb richtig gehandelt, weil er den jungen Markus mitnahm und ihm die zweite Chance gegeben hat. Und zu sagen, Paulus ist der Böse, Paulus ist falsch, weil er das abgelehnt hat. Beide hielten ihre Meinung für richtig und das führte zur Trennung. Und das ist oftmals das Problem, wenn Leiter urteilen, so wie Barnabas und Paulus. Er ist mir vielleicht keine Hilfe oder in welcher Form auch immer. Da wird alles Mögliche spekuliert. Das kann es doch nicht geben, das darf doch nicht wahr sein. Wieso sind die auseinandergegangen? Das muss Sünde sein, da muss Schuld vorhanden sein, da muss Versöhnung da sein, da muss Vergeben sein. Es geht nicht um Schuld hier, es geht nicht um Versöhnung, es geht auch nicht um Vergebung. Hier sind zwei hochgeistliche Männer Gottes, die unterschiedliche Ansichten haben über eine Person. Und es gehört zur geistlichen Reife, dass wir uns nicht auf die Seite von Barnabas schlagen. Abgesehen davon glaube ich nicht, dass Paulus grundsätzlich niemandem eine zweite Chance geben will oder gegeben hat. Und dann lesen wir ein paar Verse später, dass die Gemeinde beide der Gnade Gottes anbefohlen hat. Man kann das auch, wenn man das so liest, könnte man denken, es war vielleicht nur der Paulus, den er der Gnade Gottes anbefohlen hat. Aber man kann das auch anders übersetzen. Man kann das auch so lesen, dass sie beide, Barnabas und Paulus, der Gnade Gottes auf die neue Missionsreise, diese getrennte Missionsreise anbefohlen haben. Und ich denke, die Gemeinde hätte das nicht gemacht, wenn auch Groll und Hass und Bitterkeit zwischen Apostel Paulus und Barnabas gewesen wäre. Sie waren über einen Menschen anderer Meinung, sie haben sich getrennt, aber sie haben sich nicht bekriegt und sie haben sich nicht gehasst und sie waren auch später wieder dann gemeinsam unterwegs. Und ich glaube, dass Paulus vielfach falsch eingeschätzt wird, wenn man so die verschiedenen Auslegungen liest, als Choleriker, der harte, der unbarmherzige Draufgänger, der da ohne Rücksicht auf Verluste voranging, das war er meines Erachtens nicht. Paulus war ein sanfter Mensch, ein milder Mensch und ein zärtlicher Mensch. Und das berichtet die Schrift an vielen Stellen. Und wenn er schreiben kann an die Thessaloniker, dass ich unter euch so zärtlich mit euch umgegangen bin, wie einer Mutter mit einem neugeborenen Baby, dann sagt das alles aus über den Apostel Paulus. Paulus hat seine Mitarbeiter nie verheizt, wie trockene Strohballen. Und sonst hätte es auch Timotheus bei Paulus nicht ausgehalten. Timotheus war ein ängstlicher, introvertierter, etwas schüchterner, leiser Mensch. Und die beiden sind miteinander viele, viele Jahre unterwegs gewesen. Und wenn Paulus so ein harter Hund gewesen wäre, dann wäre der Timotheus schon lange davon gelaufen. Die Beziehung des Apostel Paulus zu seinen Mitarbeitern in vielen, wenn man das mal beobachtet, in vielen Geschichten, auch im Philipperbrief mit Epaphroditus, in vielen Geschichten, in vielen Hinweisen, so kleine Hinweise, war verständnisvoll und war zart. Aber Paulus wusste, was auf dem Spiel stand. Paulus wollte keinen Mann mitnehmen, von dem er nicht wusste, ob er sich auf ihn verlassen kann. Er brauchte Leute, die sich bewährt haben, die da mit ihm gehen. Er musste sich auf den Mann verlassen können. Er konnte sich nicht noch um Markus kümmern. Er wusste um all die Kämpfe, die vor ihnen liegen, um die Gefahren, um die Nöte, die auf sie warten. Die Gegenden waren unsicher. Man schätzt, dass Paulus ca. 16.000 Kilometer auf diesen verschiedenen Reisen unterwegs war, mit täglichen Kilometern zwischen 30 und 40 Kilometern, die er da unterwegs war. Und das war ja noch was ganz anderes damals, wo man da so gereist ist zu Fuß. mit einem Wanderstab unterm Arm. Da waren Banditen unterwegs, da war es Unwetter. Und dann die Flucht, auf die er immer wieder, wo er auch immer wieder fliehen musste. Und dann hat er sich gesagt, Mensch, und dann noch Markus, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Wie soll das werden? Das geht nicht. Paulus scheint uns vielfach unbarmherzig und hart. Und für solche Töne haben wir dann oftmals kein Verständnis. Aber es gibt Dinge, wo man einfach sagen muss, es geht einfach leider nicht. Und wir haben das auch selber erlebt, wo wir an der Republik der Elfenbeinküste auf dem Missionsfeld waren. Da wurde ein Ehepaar und eine ledige Frau wurden nicht angenommen und die mussten dann wieder nach Hause gehen. Da gibt es 2 Jahre normalerweise Probezeit auf dem Feld. Danach gibt es eine jährliche Jahreskonferenz und sie wurden nicht als Mitarbeiter angenommen und sie mussten dann leider das Missionsfeld wieder verlassen. Das ist bitter, aber solche Dinge kann man einfach nicht komplett ausschließen. Die Frage stellt sich mal ganz grundsätzlich, dürfen wir Mitarbeiter nicht mehr einschätzen? Dürfen wir nicht mehr den Unterschied erkennen? Dürfen wir nicht mehr sagen, was gut ist oder was schlampig ist oder was nicht gut ist? Ich glaube, dass wir in der Gemeinde und auch im Missionswerk sicher anders miteinander umgehen müssen. Das ist schon klar, als Gemeinde Jesu müssen wir da geduldiger sein vielleicht und auch in manchen Dingen einfach anders damit umgehen. Da muss schon ein Unterschied sichtbar werden zu weltlichem Verhalten. Aber das heißt nicht, dass leider nicht sagen dürfen, ich denke jetzt nicht nur an die Gemeindeleitung, wir sind alle hier, na, heute sind nicht so viele Leiter da, weil die jetzt alle im Wildberg sind auf der Leiterwochenende, aber dass jeder, wo Leiter ist, einfach mit dieser Frage auch umgehen muss, wie habe ich die ganze Situation, wie habe ich diesen und jenen einfach jetzt hier zu beurteilen? Oder ist nur das ein guter Leiter, der so wie Barnabas reagiert? Und das ein schlechter Leiter, der so wie Paulus reagiert? Und die Anwendung an uns selber vielleicht, wenn wir auf der Situation oder auf der Seite von Markus sind, die wir dann auf unser Leben machen, wo stehe ich? Bin ich ein nützlicher Diener Gottes? Bin ich bereit, Menschen zu dienen? Wie liefere ich meine Arbeit in der Gemeinde ab? Mit welcher Motivation, mit welchem Engagement? Es geht nicht um Perfektion, das schaffen wir, es geht nicht, dass es perfekt ist, aber dass man sieht, hey, da ist einer dabei, der macht sich Mühe. Der strengt sich an, man sieht, der ist verlässlich, der ist treu, der lässt uns nicht im Stich, der lässt uns nicht hängen. Würde Paulus mich mitnehmen und sei es nur zum Kartoffelschälen irgendwo, ich weiß nicht, ob sie Kartoffel gehabt haben damals da in Griechenland, aber zum Kartoffelschälen oder irgendwas anderes, bin ich überhaupt bereit, den geringsten Dienst zu tun, die Koffer zu tragen, diese Dinge von ganzem Herzen zu tun? Und dann war da die zweite Chance. Dann war da die zweite Chance durch Gott. Denn da ist ein Gott und ein Gott ist immer auch ein Gott der zweiten Chance, der hier am Wirken war im Leben des Markus. Und dieser Gott sagte zu Markus, auf, geh weiter, geh mit Barnabas. Ich kann was aus dem machen. Das heißt nicht, dass Gott gegen Paulus war und dass er den Paulus jetzt verurteilt hat und den Paulus gesagt hat, Mensch, du nimmst den nicht mit und das ist schlecht von dir und das ist nicht gut von dir. Er hat gesagt, lass den Paulus mit dem Silas gehen, Barnabas, nimm du den Markus mit. Geh mit dem Barnabas. Und da ist eben Barnabas. Und er will es mit Markus versuchen. Und er nimmt ihn an der Hand. Er will ihm eine Chance geben, dass er sich bewährt und dass er Reifung hat. Er will es riskieren. Barnabas war im Urteil über Markus mit dem Apostel Paulus einig. Das wusste Barnabas schon. Was Markus damals getan hat, das war schlicht und einfach nicht gut. Er hat sie im Stich gelassen. Und er hat bestimmt auch in letzter Konsequenz den Apostel Paulus verstanden. Aber er hat gesagt, ich will es trotz alledem nochmal versuchen. Okay, dann nehme ich den Markus mit, Paulus, und wenn du den Markus nicht haben willst, dann nimmst du den Silas mit. Aber er wollte auch nicht eben Barnabas, dass das so endet. Und so nahm der ältere Barnabas, das war ja sein Onkel, oder Markus war sein Neffe, er nahm ihn unter seine Fittiche, und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Prinzip für Menschen, die vielleicht irgendwo, ja, gestrauchelt sind, die gefallen sind, dass wir Menschen finden, dass wir ältere Christen finden, die jüngere Christen helfen, auch geistlich zu wachsen und zu reifen und ihnen eine neue Chance geben, eine zweite Chance geben. Ich denke, wir sehen hier ein biblisches Prinzip, dass die Älteren die Jüngeren dann mitnehmen. Wie gesagt, Markus hatte in Barnabas einen älteren Bruder, wie es war sein Onkel, einen Helfer, einen Lehrer. Aber ich denke, dass andererseits auch mit zur Voraussetzung für Markus gehört, dass er auch bereit war oder dass wir auch bereit sind zu lernen und uns mitnehmen zu lassen. Und Markus war dazu bereit. Und das ist ein wichtiges Merkmal im Leben von Markus, dass dazugehört, dass er wieder nützlich wurde, dass Wachstum geschehen ist. Und dass er dann das alles, was dann noch auf ihn zukommt, werden wir noch, nachher noch gleich ein bisschen was sehen, dass er das durchgestanden hat, dass er wieder mit dabei war. Denn ich bin überzeugt, dass Markus das auch leid getan hat, was da passiert ist. Sonst hätte das auch funktioniert. Es gibt kein Wachstum, wenn uns das nicht leid tut, wenn wir nicht auch Buße und wenn nicht auch Vergebung da ist, wenn da nicht auch Reue da geschieht. Und dann geschieht auch keine Veränderung im Leben, dann geschieht auch kein Wachstum im Leben. Markus war bereit zu wachsen in der Gnade Gottes. Er war bereit, in der Treue zu Gott und den Menschen und den Aufgaben zu wachsen. Und Barnabas hat ihm dabei geholfen. Er war bereit, der Markus sich verändern zu lassen. Er war bereit zu lernen. Er war bereit, Jesus ähnlicher zu werden, sich damit hineinnehmen zu lassen in diesen Prozess. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und ich denke, da muss man sich selbst gegenüber auch ganz, ganz ehrlich sein. Auch bereit sein, gewisse Einstellungen, Denkmuster in seinem Herzen zu ändern, Einsichten zu ändern und verändern zu lassen, schlechte Gewohnheiten zu lassen und neue einzuüben. Und Markus hat auch aufgehört, andere Menschen die Umstände als Ausrede heranzunehmen. Ja, wenn und wenn das und wenn der und wenn die Umstände anders gewesen wären, dann wäre alles viel anders gewesen und der ist schuld. Sondern Markus war bereit, Verantwortung für sein Leben anzunehmen und zu sagen, ich bin für mich selbst verantwortlich. Herr, hilf mir, zu dem Menschen zu werden, der für dich nützlich ist. Und Barnabas hat ihm dabei geholfen. Und ich denke, das ist ein Geheimnis, dass ältere Christen den Jüngeren helfen können. Gott legt einen gewissen Akzent darauf, wenn wir in die Schrift hineinlesen, wenn wir die Briefe hineinhören, dass wir immer wieder so diese Anrede haben, an die Älteren, den Jüngeren zu helfen. Nun, eins ist auch klar. Älter sein heißt nicht automatisch reif zu sein und heißt nicht automatisch Vorbild zu sein. Das ist auch klar, das stimmt so nicht. Aber es gibt sie, solche Menschen. Es gibt sie, Menschen, die älter sind, die gereift sind im Leben mit Gott und die was rüberbringen können. Nun, wir leben ja alle von der zweiten Chance, vielleicht nicht nur von der zweiten Chance, vielleicht auch von der dritten, von der vierten, von der fünften Chance. Und irgendwie sind wir alle Nutznießer einer zweiten Chance und irgendwie brauchen wir alle Menschen, die uns eine Chance geben, es besser zu machen in den verschiedensten Beziehungen, in denen wir auch stehen, in dem Dienst, in dem wir stehen, weil wir auch immer wieder schlicht und einfach auch versagen. Aber das geht nicht losgelöst von erfahrenen Christen, die uns helfen, mit uns weiterzugehen. Und ich denke, wie kostbar sind reife Christen, denen wir uns anvertrauen können und deren Hilfestellung wir dann zu nützlichen Mitarbeitern, zu Dienern Gottes werden. Und ich denke, wie viel oft unscheinbare Menschen sind in der Gemeinde mit einem kostbaren Schatz an auch geistliche Erfahrung an Treue und auch Liebe zu Gott. Und dass wir lernen von ihnen, dass wir, wie es funktioniert. Es sind lebendige Anleitungen, Menschen, wie geistliches Leben funktioniert. Schauen wir zu, wie sie leben. Schauen wir zu, wie sie dienen. Nicht zwingend, wie sie das machen. Man muss das nicht im 1:1 nachmachen. Aber was haben sie für ein Herz? Und wie funktioniert das? Paulus schreibt im Korintherbrief, ich habe alle diese Dinge auf mich und Apollos angewendet, damit ihr von uns lernt. 1. Korinther 4, Vers 6. Da muss man auch bereit sein, das Vorbild anzunehmen und zu sagen, ich möchte gern Vorbild für andere sein. Wir verstecken uns zu schnell hinter anderen und sagen, oh, bitte schau mich nicht an, bitte schau mich nicht an, oh, ich versage. Nee, das geht so nicht, das funktioniert so nicht. Wir müssen auch bereit sein, die Herausforderung anzunehmen, zu sagen, ich möchte ein Vorbild für andere Menschen sein. Oder der Hebräerbrief, der die Leser auffordert, sich ein Beispiel zu nehmen an anderen oder an den früheren Leitern, sich daran zu erinnern, selbst daran zu erinnern, wir haben ja auch viele Lebensbilder, die heute geschrieben sind, zu erinnern und ihren Glauben nachzuahmen, ihre Beziehung, ihr Leben mit Gott, heißt es im Hebräer 13, Vers 7. Gibt es Menschen um dich, die du beobachten kannst, wie es geht, wie es funktioniert, wie man mit Gott lebt? Wer sind für dich Väter oder Mütter oder ältere Brüder oder ältere Schwestern oder Geschwister in der Nachfolge Jesu, die du als Lehrlinge beobachten kannst und von denen du sagst, wenn ich mal groß bin, dann will ich so sein wie die oder wie der. Das ist meine Vorstellung. Paulus erklärt an Titus, dass ältere christliche Frauen, die Weisheit und geistliche Reife haben und die Gott durch ein jahrelanges Lernen reifen hat lassen, dass sie das an jüngere Ehefrauen weitergeben, wie sie ihre Männer lieben sollen zum Beispiel. Das gilt auch für die älteren Männer, ja, dass die das weitergeben, wie sie ihre Frauen lieben sollen. Und wir haben in unserem Leben immer wieder markante Begegnungen gehabt mit Einzelpersonen, mit Ehepaaren oder mit Familien, die uns Vorbild waren, wo wir zugeschaut haben, schlicht und einfach zuschauen, schlicht und einfach zuhören, nicht rumdiskutieren, zuhören, sie reden lassen, zugeschaut, wie sie gelebt haben, und wo wir gesagt haben, das finden wir richtig gut. Das möchten wir auch in unserem Leben, da möchten wir hinkommen. Nun, leider ist es in unserer Zeit vielfach so, wir haben den berechtigten Wunsch, ist auch was dran, den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Ja, das sind die Kinder, das sind die Jugendlichen, das sind die jungen Erwachsenen und dann kommen die Erwachsenen. Also wir teilen alles so ein bisschen auf in so Grüppchen. Ja, bis zum hohen Greisenalter hat jeder seine eigene Gruppe. Aber das führt dann dazu, dass wir Generationen voneinander isolieren, dass da keine Begegnungen mehr stattfinden. Manchmal kriegen wir Mails von Leuten, die Hauskreise suchen. Und dann heißt es, ja, wir möchten nur, oder die Leute in dem Hauskreis, wo wir dann hineingehen, die sollen nicht älter als 27 sein oder 26 oder 25. Ja. Aber dabei übersehen wir, dass wir auf eine reiche Quelle der Weisheit verzichten, die der Herr in das Leben von Menschen, von älteren Leuten mit hineingelegt hat, die den Weg mit Jesus vor uns gegangen sind. Die Bibel ruft uns immer wieder auf, in den älteren Vorbilder zu sehen. Das ist eine Herausforderung, auch für die, die älter sind, zu sagen, ich möchte Vorbild zu sein. Vorbild auch im Versagen. Das heißt ja nicht nur, dass wir alles perfekt machen, sondern auch Vorbild im Versagen. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit Versagen um? Und dass wir dann einfach Wege finden, dass wir Lektionen sehen für unser Leben, dass wir austauschen, dass wir zuschauen, dass wir sammeln, dass wir lernen. Und dazu war Markus bereit, hier mit seinem Onkel unterwegs zu sein und zu sagen, ich möchte von meinem Onkel, möchte ich lernen, möchte ich lernen, die Treue, möchte ich lernen Vergebung, möchte ich lernen mit den Ängsten umzugehen, möchte ich lernen, wie man stark wird im Gott, wie lebt er mit Gott, wie macht er das, wie ist er so treu, wie geht er da so treu durch all die Gefahren hindurch, durch diesen Dienst hindurch, wie wird man stark im Glauben, wie wird man demütig und fest und treu, dass man einfach nicht wieder davonläuft, dass man einfach nicht wieder aufgibt, dass man nicht wieder alles hinschmeißt. Ich möchte das nicht mehr, ich möchte da Hilfe haben. Nun, sicherlich kann Barnabas nichts in Markus wirken. Das muss schon Gott tun. Das musste wirklich Gott tun. Aber Gott gebraucht Barnabas und Markus konnte sehen, wie er mit Freude umgeht, wie er mit Leid umgeht, wie er mit Kummer umgeht, wie er mit Hoffnung umgeht, wie er einfach, wenn sie jetzt da unterwegs sind, dann haben sie miteinander gebetet. Dann hat Markus das gesehen und hat sich ein Beispiel genommen an diesem Mann, an seinem Onkel. Und ich denke, das brauchen wir auch, einfach Menschen aus der Gemeinde, um an Menschen an der Seite zu haben, um von ihnen zu lernen, dass wir auch stark werden im Glauben, dass wir vorangehen mit Jesus, dass wir an der Seite von Menschen, die mit Jesus Erfahrungen sammeln und die Jesus auch ein Stück weit ermutigt und stark gemacht hat, dass wir da miteinander unterwegs sind, dass wir miteinander reden, dass wir vielleicht zuhören, dass wir lernen und dass wir die Worte auch einfach im Herzen bewegen. Markus wollte sein Leben neu gestalten und war bereit, von Barnabas zu lernen und er wollte sehen, wie er das macht, wie Barnabas das macht, wie er lebt, wie er mit Gott lebt, wie er da unterwegs ist. Und Markus hat an Reife und an Charakter zugenommen und er wird nützlich für den Apostel Paulus. Und in dem Moment, wo, wenn man das ganze Vers liest, die ganzen Abschnitte liest, aus 2. Timotheus Kapitel 4, wo alle Paulus verlassen, in dem Moment, in einem seiner schwierigsten Momente, da bittet Paulus Timotheus und sagt, bitte den Markus mit. Er soll den Markus mitbringen, er soll kommen. Genau der Markus, der ihn damals vor einigen Jahren im Stich gelassen hat. Er soll jetzt kommen, er braucht ihn, er möchte ihn an seiner Seite haben in dieser ganz schwierigen Situation. Und da gebührt sicherlich auch Barnabas Dank dafür. Nun, das war jetzt nicht alles jetzt geschehen. Paulus hat ja das mitbekommen schon, wie Markus an der Seite von Barnabas sich entwickelt hat. Das ging ja schon über längere Zeit, wie er sich verändert hat, wie er vorwärts ging, wie er nützlich geworden ist und was Gott aus ihm gemacht hat. Und ich denke, das ist für uns Trost zu sehen, wie hier ein brauchbarer Diener Gottes herangewachsen ist. Der hat eine zweite Chance bekommen, er hat sie genutzt und er ist wirklich ein nützliches, ein gutes, ein schönes Werkzeug an der Hand oder in der Hand Gottes geworden. Er war lange, lange Zeit nützlich für Barnabas. Und er war nützlich für den Apostel Paulus und er war nützlich für Petrus. Papias, der noch den Apostel Johannes gekannt hat, der schreibt, dass Markus Petrus auf seinen Reisen begleitet hat. Also er war bei Paulus dabei, er war bei Barnabas dabei, er war bei Petrus dabei. Und Markus war sogar so nützlich für Gott, dass er ein Evangelium geschrieben hat. Das Markus-Evangelium, das nach seinem Namen benannt ist. Markus hat schlecht begonnen, aber gut geendet. Gottes Weg wird ja vom Apostel Paulus auch immer mit einem Wettlauf verglichen. Und wenn man Leichtathletik beobachtet oder wer selber Leichtathletik macht, ein schlechter Start bedeutet, kannst vergessen, da wirst du nimmer Erster. Ja? Schlechte Platzierung, schlechter Start wird mit einer schlechten Platzierung bestraft. Aber in der Rennbahn Gottes, da kann man schlecht starten und kann trotzdem noch zu den Gewinnern gehören, zu denen gehören, die gut mit Jesus und mit Gott unterwegs sind. Markus hatte einen schlechten Start, aber er reift heran in der Hand Gottes und mit der Hilfe des Barnabas zu einem Menschen, den Paulus am Lebensabend, es war schon der Lebensabend vom Apostel Paulus, den Apostel Paulus zu sich ruft und sagt, bitte bring den Markus mit, er ist mir nützlich zum Dienst, ich brauche ihn, bring ihn bitte mit. Und ich finde, eine wunderschöne Geschichte vom Apostel oder vom Leben des Markus. Es kann deine Geschichte werden. Komm zu Jesus, lass dich von Jesus mitnehmen. Oder such dir jemand, der mit Gott unterwegs ist, der mit Gott lebt, und wachse mit Hilfe von einem Älteren heran zu einem nützlichen Diener Gottes. Und wie gesagt, wenn du jemand so bist, wenn du dich siehst wie der Markus, dass du sagst, Mensch, ich habe versagt, aber ich möchte gern weitergehen, ich möchte gern wieder vorangehen, ich möchte wieder brauchbar und ich möchte wieder nützlich sein für Gott und für Jesus, dann gib einfach nicht auf, denn Gott gibt dich nicht auf und Gott möchte dir eine zweite Chance schenken. Vielleicht ist es auch schon deine dritte Chance, vielleicht ist es auch schon deine vierte Chance. Wir brauchen manchmal viele, viele Chancen, jeden Tag wieder neue Chancen, wo wir aufstehen und mit Gott und mit Jesus weitermachen. Gott will mit dir weitergehen. So wie Paulus dann den Markus zu sich ruft, er ist mir nützlich geworden zum Dienst, dass das auch dann über deinem Leben steht und Gott sagen kann, ein Mensch, ein Mann, eine Frau Gottes, die nützlich ist zu meinem Dienst, hat die zweite Chance ergriffen. Es gibt die zweite Chance bei Gott und bei Jesus. Ich möchte noch kurz beten. Vater im Himmel, wir wollen dir herzlich danken, ja, dass du unser Gott bist. Und wir wollen dir danken für die vielen zweiten Chancen, die du uns gegeben hast, um an deiner Hand voranzugehen und mit dir unterwegs zu sein. Wir danken dir für all deine Geduld, Herr Jesus. Und du siehst uns oftmals, wie hilflos wir sind. Du siehst auch, dass wir manchmal gar nicht versagen wollen, wie es über uns kommt und ja, das Versagen über uns hereinbricht. Manchmal sind wir ganz bewusst auch schuld, Herr, das wissen wir auch, wo wir ganz rebellisch sind, wo wir wirklich auch ganz dir widerstehen und wo wir uns ganz bewusst dir widersetzen und wo wir das einfach nicht wollen. Aber wir danken dir, Herr, dass du uns auch in eine Gemeinschaft hineinstellst, in die Gottesgemeinschaft zuallererst, aber auch in eine Gemeinschaft von Menschen, von Männern, von Frauen, von Geschwistern, von jungen Frauen, von jungen Männern, von einfach die schon ein Stück weit den Weg mit Gott und mit Jesus gegangen sind, und dass ich daran sehen darf, wie sie es tun und wie sie es machen, und dass ich lernen darf und sehen darf, wie das funktionieren kann. Wir preisen dich, Herr, für all deine Geduld. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, über das Leben von Markus und auch über unser Leben, über jedes Leben heute Morgen. Amen.